US-Anglikaner wählen bekennende Homosexuelle zur Bischöfin. Sonntag, 6. Dezember um 14.30 Uhr Meldung der AFP, der großen französischen Presseagentur. Die Meldung lautet: Die anglikanische Episkopalkirche in den USA hat eine bekennende Homosexuelle zur Bischöfin gewählt. Klerus und Laien im Bistum Los Angeles stimmten bei ihrer Jahresversammlung am Wochenende für die 55-jährige Geistliche Mary Claspool, wie die LA Times am Sonntag berichtete. Claspool, die seit Ende der 80er Jahre in einer festen Partnerschaft mit einer Frau lebt, wird damit die zweite offen homosexuelle Bischöfin in der US-Episkopalkirche, sprich den US-amerikanischen Anglikanern. Vor 6 Jahren hatte bereits das Bistum New Hampshire den schwulen Theologen Gene Robinson zum Bischof geweiht. Soweit diese Meldung. Jetzt sage ich Ihnen mal, was ich für ein gemeiner Mensch bin. Also wenn ich eine Religionsstunde beginne, dann kann es vorkommen, dass ich sowas einmal vorlese und dann meine 2, 3, 4 Schüler lauernd anschaue. So circa ab dem 13. Lebensjahr schauen sie lauernd zurück und warten. Und ich warte und sage, was sagt's dazu? Dann sagen sie, nix. Dann sag ich, brav Kinder, wenn ihr nicht sowieso ein sehr gut kriegen würdet, würdet ihr jetzt ein sehr gut kriegen, weil ihr jetzt nichts dazu gesagt habt. Dann entspannen sie sich nur immer nicht, aus dem einfachen Grund, weil sie ganz genau wissen, was die nächste Frage ist und die lautet, warum sagt ihr nichts? Jetzt habe ich gerade so eine Gruppe, sind ja zwei Leute, aber ganz hervorragende Leute, so vor mir. Und der den wir dann vorstellen, der steht dann die junge Dame mit ihren gerade 14 drauf, sagen, die kann so wunderbar Schultern zucken. Ich liebe das, wenn die so Schultern zuckt und so. Ja. Zeigt, weil es wurscht ist. Also, weil es vollkommen gleichgültig ist. Und der Bub würde gleich anfangen, dann noch irgendwas dazu zu sagen, weil er eh weiß, was die nächste Frage ist. Ja, warum ist es gleichgültig? Irgendwie eine Theorie dazu zu bilden, warum das gleichgültig ist. So gut sind meine Schüler. Jetzt sind sie im Schnitt ein bisschen älter. Warum ist denn das gleichgültig? Warum ist das vollkommen gleichgültig? Warum ist das keine Meldung? Also warum ist das ein Unsinn? Also warum hätte man bis jetzt die Luft sparen können, Ihnen das auch nur vorzulesen? Das ist die entscheidende Frage. Ich erzähle es Ihnen. Vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich haben Sie schon mal was vom größten Theologen der westlichen Kirche gehört. Waren jetzt nicht Martin Luther, war Aurelius Augustinus. Muss man sagen, Martin Luther hat also Augustinus geliebt bis zum Letzten und gilt jetzt wiederum als der größte augustinische Theologe. Und wie war denn der Augustinus so drauf? Also Augustinus hat in einer ganz, ganz kleinen Stadt gelebt in Nordafrika. Die Stadt heißt Hippo, war mal Karthago, also die Ruinen von Karthago, soweit sie natürlich noch gegeben hat, sind gleich daneben gelegen. Und dort hat er gelebt. Und er hat nicht immer dort gelebt. Früher hat er woanders gelebt, und zwar in der Großstadt. Und da war ein junger Mann und da hat er sich aufgeführt bis zum geht nicht mehr. Das ist eine sehr höfliche Formulierung. Auf gut Deutsch, er hat gesoffen und gehurt bis zum geht nicht mehr. Und zwar breitbandigst. Man weiß nicht, was er sich alles eingezogen hat, aber ich vermute mal, er wird sich auch aus dem Wein für dessen Besäufnis, also in seiner Jugend wirklich legendär war und seine Ausschweifungen, auch ein schönes Wort, das es nicht mehr gibt, Ausschweifungen, ja, die jungen Leute finden sie immer irgendwas und wenn es sowas Ungustiöses ist, wie Krötenlecken. Gut, dann ist er ein bisschen älter geworden, also war er auch noch ganz jung und dann ist er in die Sekte gegangen, so in die brutalstmögliche Anti-Sex-Sekte. Alles Fleischliche ist widerlich und Selbstgeißel und Hunger und fast Verhunger und nix, Lust und gar nichts. Ja, bei denen war er dann auch ein paar Jahre und dann war er dort wieder weg und dann hat er sich taufen lassen. Dann ist er Christ geworden. Dann ist er nach Hippo übersiedelt, eben in dieses, ja, Dörfel, anders kannst du dazu nicht sagen. Und dort war er dann Presbyter, Diakon, war einfach so. Und irgendwann einmal ist der alte Bischof gestorben und jetzt ist was ganz was Witziges passiert. Die Christen, ergriffen ihn und setzten ihn auf den Bischofssessel in der Kirche. Großer, schöner Sessel. Sehen Sie heute noch in allen orthodoxen Kirchen, steht immer ganz ein schöner Thron dort. Also manchmal auch nicht schön, hängt natürlich davon ab, wie reich die Gemeinde ist. Dieser wird nur vom Bischof verwendet und ist auch immer Symbol für die Wiederkunft Christi. Der setzt sie dann dorthin, wenn er wieder da ist. Und bis er Jesus wieder da ist, setzt sie halt hier unter der Bischof hin. Gut, jetzt ist das eine ganz spannende Geschichte, wie man einen Bischof macht. Man ergreift jemanden, das heißt die Gemeinde ergreift jemanden, zerrt ihn in die Kirche und setzt ihn auf den Bischofssessel. Und jetzt muss man sich sagen, die Leute damals waren gescheit. Sie haben ja einfach den größten Theologen der westlichen Kirche genommen und ihn auf den Bischofsthron gesetzt. Sie hatten natürlich einen Vorteil, sie hatten keinen Fernseher und sie hatten keine Zeitungen und sie hatten nicht diese optische Reizüberflutung, weil sonst hätten sie zum Schluss zugeschaut bei irgendeiner Diskussion auf der einen Seite der Augustinus und auf der anderen Seite, was weiß ich wer. Und der was weiß ich wer wäre halt sonnengebräunt gewesen, gut, jetzt in Nordafrika auch wieder kein großes Wunder und blond und blauäugig und gestählt und hätte also ein tolles Team von irgendwelchen Beratern hinter sich gehabt. Da hätte man dann nicht gewusst, wie die Bischofswahl ausgehen würde. Es waren andere Zeiten, man wusste schon, dass der einfach irrsinnig gut ist, der Augustinus, und nahm ihn und setzte ihn auf den Bischofsthron. Und die Leute in Hippo haben sich nicht getäuscht. Sie haben sich aus einem Grund nicht getäuscht, weil der Augustinus danach nicht aufgehört hat zu reden, sondern er hat pausenlos weitergeredet und er hat geschrieben und geschrieben und geschrieben. Also diese großen Werke gibt's bis heute, sind also grundlegend für die ganze Theologie des Westens, im Unterschied zu den orthodoxen Kirchen. Und ja, eigentlich würde es für ein Theologiestudium auch reichen, wenn man sie hinsetzen würde und nur Augustinus-Schriften lesen würde. Das wäre ein sehr qualitätsvolles Theologiestudium, um ehrlich zu sein. Und so macht man einen Bischof. Man nimmt jemanden, der schon ganz viel Gescheites gesagt hat und der auch weiterhin ganz viel Gescheites sagt, von dem man einfach weiß, wofür steht der, was ist dessen Theologie. Der publiziert pausenlos und redet dauernd und lehrt dauernd und da sind natürlich dann auch Schüler gekommen und so weiter und so fort. Und man wusste, was der vertritt. Ja, und jetzt schauen wir uns die andere Seite an, diese Meldung da hier. US-Anglikaner wählen bekennende Homosexuelle zur Bischöfin. Die Non-Meldung des Jahres. Bekennende heißt im gut Deutsch, sie steht dazu, dass sie halt schwul ist. Wo es jetzt eigentlich eben komplett wurscht ist, weil, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin jetzt kein bekennender Heterosexueller. Ich renne jetzt nicht in der Gegend herum und so geben Herrn zu, ich und so weiter und so fort stehe auf Frauen. Es hat mir witzigerweise noch nie wer gefragt, oder das war auch völlig wurscht, also das ist in der Kirche einfach vollkommen gleichgültig, witzigerweise. Das heißt, was soll das für eine Meldung sein, die steht halt auf Frauen, naja, und? Nein, das ist nicht der Punkt, meine Lieben. Das Einzige, was zählt, ist bei einem Bischof die Theologie und die Tatsache oder Fähigkeit, diese Theologie ständig auszusagen und zu vertreten und notfalls auch in sehr große Reibungen hineinzugehen, wie es auch der Aurelius Augustinus gemacht hat und machen musste, gegen die Sektierer seiner Zeit, und ganz einen klaren Standpunkt zu vertreten, gleichzeitig sehr argumentativ zu bleiben, keine Machtmissbräuche zu begehen, sondern das ist ein Bischof. Das ist ein Bischof. Und ja, oder? Bekennende Homosexuelle gewählt? Dann gibt's noch andere Meldungen, dass irgendwie die englische anglikanische Kirche gesagt hat, na, bitteschön, Leute, tut's das nicht. Uns rennen die Leute davon. Die sagen, nicht, und jetzt hat der römische Papst auch noch den Anglikanern ein Spezialangebot gemacht. Sie können katholisch werden, aber dürfen verheiratet bleiben, die Pfarrer, und sie dürfen auch ihre Mess Liturgie, ihre Gottesdienstform weiterbehalten, es passt alles, sie müssen sozusagen nur unterschreiben, ich bin ab jetzt römisch-katholisch, heißt auf gut Deutsch, anerkenne die Oberherrschaft des römischen Bischofs in juristischen Fragen, aber selbst die Messtheologie wird also nicht und so weiter und so fort und bitchen, uns rennen die Leute davon, wählt's keine Homosexuellen mehr. Das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, ja. Ist unsere Zeit, es ist komplett uninteressant. Erlauben Sie mir, den Eskapismus zu sagen, und wenn es durch ein Wunder des Herrn ein australisches Schnabeltier gäbe, mit dem Gehirn eines Menschen und der Sprachfähigkeit eines Menschen, das ein wunderbarer Theologe ist, getauft ist und watschelt dadurch die Synode hindurch und ist der beste Theologe dort und der Mensch, der am besten christlichen Glauben vertreten kann und auf den Punkt bringen kann und die ganze Zeit nach außen hin kommuniziert, dann ist es an der Zeit, dieses Schnabeltier zum Bischof zu wählen, egal was alle anderen sagen. Weil es dann der Mensch ist, oder in dem Fall Schnabeltier ist, die es bringt. Ja, meine Lieben, so sind wir und wir müssen uns natürlich auch ein bisschen schämen, wir evangelische. Unsere katholischen Freunde haben ganz, ganz, ganz was Geniales zusammengebracht. Am Ende des Lebens und des Papsttums von Johannes Paul II. War völlig klar, dass der Mann eigentlich dienstunfähig war. Also der hat irgendwas Neurologisches gehabt, war dement, hat sich nicht rühren können, hat kaum mehr reden können und so weiter und so fort. Und alle haben gesagt, ja bitte, löst den doch ab und so weiter und so fort, wie einen jungen, energiegeladenen und so weiter und so fort. Und die Antwort des Kardinalskollegiums, das für eine Ablöse zuständig wäre, also man kann einen Papst natürlich ablösen, wenn der mal nackt über den Petersplatz hüpft und ich weiß nicht was macht, dann kann man den ablösen. Und zwar kann das Kardinalskollegium den ablösen. Und dieses Kardinalskollegium hat geantwortet, wir schmeißen keine Behinderten hinaus. Und wir haben dieses sehr, sehr klare Wort verwendet, behindert. Klar war der Mann komplett behindert, man hat ihn nicht hinausgeschmissen. Da haben sich sehr, sehr viele Leute gewundert und sehr viele Leute haben es nicht verstanden und alle Christen haben sich gedacht, boah, die sind aber gut. Die sind aber gut. Die schmeißen einen Behinderten wirklich nicht hinaus. Ja, war eine wirklich geniale Leistung von der römisch-katholischen Kirche, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und Sie wissen natürlich, worauf ich hinaus will. Wie weit sind wir alle längst verstrickt in die Oberflächlichkeiten dieser Zeit, wie groß ist in kirchlichen Entscheidungen eine Tendenz zu sagen, ja gut, wir nehmen halt den, der am besten ausschaut oder die, die am besten ausschaut und die ja am reibungslosesten PR-technisch vermarktbar ist. Das ist die Frage, denn eine Sache ist ganz klar. Christentum ist groß geworden, als Menschen ihren Glauben ausgesagt haben. Es ist groß geworden mit unglaublich viel Streitereien, unglaublich viel Zerwürfnissen, unglaublich viel Brüchen. Das Christentum wäre fast untergegangen unter der gnostischen Ketzerei, also eine eingedrungene, völlig fremde Religion, die mit dem Christentum eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Um 200 hätte das Christentum fast erledigt, weil eigentlich alles nur noch Gnostiker waren. Und es gab einige wenige Bischöfe, die haben es durchgehalten. Die haben sich nicht angepasst, die haben Argumente gefunden. Und nicht zuletzt Aurelius Augustinus hat diese Argumente gefunden. Sie haben einfach ihre Theologie ausgesagt. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir von einem Bischof fordern, dass sie Theologie aussagen. Und wenn ich Sie jetzt noch darüber informiere, dass das, was damals die Bischöfe waren, heute die Pfarrer sind, die Ortspfarrer. Dass Luther selbst noch von seinen Pfarrern spricht als die lieben Bischöfe, dann wissen Sie jetzt auch, was Sie ab sofort von Ihrem Pfarrer zu fordern haben, was sie von ihm fordern dürfen und was sie nicht von ihm fordern dürfen, weil alles Äußerliche einfach vollkommen gleichgültig ist.